Dieses macht doch mal ein bisschen mehr, ich glaube, das ist völlig unnötig, weil das sind ja überwiegend junge Menschen und die würden nichts lieber tun, als sich mehr bewegen. Meistens muss man sie eher bremsen. Und dann ist es so, dass nicht nur zu viel körperliche Aktivität, sondern auch Stress, auch emotionaler Stress, auch vielleicht eine schlechte Nachricht oder so, kann das Krankheitsbild auch triggern.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Dem Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über eine Erkrankung, die bis heute viele Fragen offen lässt. Es geht um MECFS. Stellt euch vor, ihr wacht auf und euer Körper fühlt sich an, als hättet ihr eine heftige Grippe. Das aber jeden einzelnen Tag. Der Weg vom Bett ins Bad ist schon zu viel. Ein kurzes Gespräch, eine Dusche oder ein paar Minuten am Handy können dazu führen, dass es euch tagelang noch schlechter geht. So leben viele Menschen mit MECFS. Manche können ihre Wohnungen kaum mehr verlassen, einige nicht einmal mehr ihr Bett. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Carmen Scheibenbogen darüber, was wir bisher über MECFS wissen und was aber auch noch völlig unklar ist. Sie ist eine von nur wenigen Expertinnen und Experten in Deutschland zu diesem Thema und setzt sich seit vielen Jahren öffentlich für Forschung und eine bessere Versorgung von Betroffenen ein. Frau Professor Scheibenbogen leitet die Abteilung für Immundefekte und postinfektiöse Erkrankungen im Institut für medizinische Immunologie an der Berliner Charité. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Scheibenbogen.
Ja, hallo.
Können Sie erstmal erklären, was MECFS überhaupt ist? Woher kommt das? Was passiert in unserem Körper?
Es ist eine Erkrankung, die wir auch schon lange kennen, die meistens durch eine Infektion ausgelöst wird. Und wie Sie schon ganz treffend beschrieben haben, ist das Hauptproblem, dass man oft sehr stark erschöpft ist und sich kaum noch belasten kann. Also oft sind es Alltagsaktivitäten, die dann auch zu einer Verschlimmerung führen. Und in der Regel leidet man an vielen Symptomen, die man in der Tat auch von einer Infektion kennt. Also man hat ausgeprägtes Krankheitsgefühl, man kann sich nicht mehr gut konzentrieren, man hat oft Schmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, man hat Kreislaufprobleme. Es kann einem also beim Hinstellen leicht schwindelig werden. Man hat oft auch ausgeprägte Reizempfindlichkeit und letztendlich können kleine Alltagsdinge dann dazu führen, dass es einem nochmal tagelang schlechter geht. Muss ich das so vorstellen, wer es vielleicht kennt wie ein schwerer Migräneanfall. Und das kann auch zeitversetzt auftreten. Wie wir es vom Muskelkater kennen, wenn wir 10 Kilometer gelaufen sind als Untrainierter, dann geht der ja oft auch erst am Abend richtig los oder am nächsten Tag und kann dann tagelang anhalten.
Sie kommen ja aus der Immunologie. Ist das also eine Immunsystemerkrankung?
Also wahrscheinlich ist es eine Multisystemerkrankung, aber trotzdem muss das ja alles irgendwie zusammengehören. Und wir verstehen inzwischen das auch ganz gut. Wir wissen, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Das verwundert ja auch nicht. Das wird ja ausgelöst durch eine Infektion. Und es ist meistens eine etwas schwerere Infektion, also zum Beispiel Covid oder auch Influenza-Grippe oder das Pfeiffersche Drüsenfieber kann das Krankheitsbild auslösen. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die auch sich angeschaut haben, was ist denn los, insbesondere Blutuntersuchungen. Man sieht also, dass bei vielen anhaltend das Immunsystem aktiv ist. Man findet Entzündungsfaktoren. Man findet auch Veränderungen der Zellen, wie man sie bei Autoimmunerkrankungen kennt und sogenannte Autoantikörper. Und man findet aber auch eine ganze Reihe weiterer Veränderungen, die möglicherweise eine Folge davon sind. Also was auch ganz charakteristisch ist, ist, dass die ganze unbewusste Nervensteuerung durcheinander kommt. Wir haben ja ganz automatisch ein Herz, das richtig schlägt. Wir atmen, wir verteilen das Blut und das funktioniert nicht richtig. Und das ist auch eng verschaltet mit dem Immunsystem. Und das erklärt auch schon viele Symptome, warum einem zum Beispiel schwindelig wird, wenn man aufsteht, warum man Durchblutungsstörungen hat. Viele leiden ja an ausgeprägten kalten Händen oder es ist auch nachgewiesen, dass die Durchblutung im Gehirn auch nicht mehr richtig funktioniert, dass dadurch vielleicht auch dieser Brain Fog kommt. Und am Ende lässt sich auch dieses Hauptsymptom der Verschlechterung nach Belastung einfach dadurch erklären, dass die Muskeln eben bei Belastung nicht mit Sauerstoff adäquat versorgt werden und dann auch nicht genug Energie produzieren können.
Vielen Menschen ist ja Burnout doch ein Begriff. Gibt es da Überschneidungen?
Nee, das hat mit Burnout nichts zu tun. Also Das wird manchmal so interpretiert. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass viele eben diese Erkrankungen nicht kennen und dann oftmals auch versuchen, es irgendwo einzuordnen. Und das hat sicher damit zu tun, dass wir als Ärzte das im Studium eigentlich auch nicht gelernt haben. Ich weiß nicht, haben Sie es im Studium gelernt? Ich nicht. Und es gibt ja auch keine Fachgesellschaft, die sagt, das ist unsere Erkrankung. Man hat es also auch in der Facharztausbildung wahrscheinlich kaum gehört. Und es gibt auch oder gab zumindest vor der Pandemie auch kaum Fortbildungen zu dem Thema. Und dann versucht man natürlich als Arzt, wenn man die Erkrankung nicht versteht, es irgendwie einzuordnen. Und da reicht das Spektrum dann von funktionellen, psychosomatischen Störungen, Depressionen bis hin zu Burnout.
Es gibt eine Checkliste von Symptomen, die Sie auch mit auf Ihrer Homepage zur Verfügung stellen, damit Ärzte sich orientieren können, wenn sie diese Krankheit vermuten bei ihrem Patienten oder auch Betroffene selber. Und da gibt es diesen Crash nach Anstrengung. Was genau passiert da? Sie haben schon etwas verglichen mit Muskelerschöpfung nach einem langen Lauf, aber was passiert da genau im Körper? Warum kommt es zu diesem schlimmen crashartigen Attacken?
Ich will noch ergänzen zu dieser Checkliste. Also letztendlich sind das schon klar definierte Diagnosekriterien. Da gibt es zwei verschiedene, diese IOM-Kriterien. Das sind nur 5 verschiedene Symptome oder die etwas umfangreicheren Kanada-Kriterien. Und zentrales Symptom ist immer diese Verschlimmerung nach Belastung, also nicht die Fatigue, wie es auch manchmal falsch verstanden wird. Und was passiert da? Ich denke, wir haben sehr viel gelernt in den letzten beiden Jahren, auch durch Studien, die unter Belastung zum Beispiel Muskelbiopsien gemacht haben oder im Anschluss und gesehen haben, dass die Muskulatur also nicht adäquat durchblutet ist. Man hat gerade nach Covid auch gesehen, dass die Gefäße auch teilweise anhaltend entzündet, verengt sind. Und was also dann passiert ist, wenn wir uns belasten, dann brauchen wir mehr Energie in der Muskulatur. Und dafür brauchen wir mehr Sauerstoff und mehr Zucker und das wird eben durchs Blut dahin transportiert. Und wenn die Blutgefäße jetzt nicht richtig reagieren, dann haben wir also viel zu wenig Energie. Und dann passiert sehr schnell, dass wir den Zucker umwandeln in Laktat. Dann fällt viel Säure an in der Muskulatur. Und dann brauchen wir noch mehr Energie, um das wieder loszuwerden. Und wenn wir die nicht haben, dann kommt es auch zu Störungen im Salzhaushalt. Und wenn das sehr stark Veränderungen macht und länger anhält, dann kann es auch wirklich zu Schädigungen kommen der Muskulatur und auch der Mitochondrien. Und genau das hat man auch gesehen. Also nach Belastung sieht man geschädigte Muskelfasern, man sieht auch geschädigte Mitochondrien. Und wenn man sich anschaut, was diese Mitochondrien noch machen, dann sieht man, dass die auch nicht mehr richtig funktionieren.
Das sind diese Energiekörperchen in den Zellen.
Genau, der gesamte Energiehaushalt funktioniert nicht mehr richtig, insbesondere nach Belastung. Und das erklärt einem dann auch ganz gut dieses postexzeptionelle Malaise-Symptom.
Okay, also Malaise, übel fühlen und postex.
Postexerz, also
nach Belastung.
Genau, das ist ein englischer Begriff. Also wenn man es auf Deutsch übersetzt, nach Belastungsverschlechterungssymptom.
Mhm. Und wie ist der typische Verlauf? Wird die Erkrankung immer schlimmer oder kann die auch prognostisch mal abheilen?
Also die Erkrankung ist oft schon früh relativ schlimm. Also die meisten sind nicht mehr in der Lage, ihrem normalen Leben noch nachzugehen. Viele sind überhaupt nicht mehr arbeitsfähig. Sie sagten es ja schon, etwa ein Viertel ist ans Haus gebunden, die ganz schwer Kranken ans Bett gebunden. Und leider ist es so, dass der Verlauf, wir haben das jetzt uns nochmal angeschaut, in der Pandemie, da haben wir die Patienten ja sehr früh bei uns auch dann gesehen, bei einem großen Teil chronisch ist. Das heißt, die Erkrankung bleibt bestehen. Sie kann sich etwas bessern durch verschiedene Maßnahmen, aber sie heilt bei den meisten leider nicht aus. Zumindest nicht, ohne dass wir nochmal Medikamente geben. Und da sind wir in der Situation, dass wir heute noch keine zugelassenen Medikamente haben.
Sie haben das schon gesagt, dass Infektionserkrankungen ein Auslöser sind, ein typischer. Was machen denn die Viren dann in unserem Körper, dass wir so reagieren könnten? Und ist da jeder in dieser Situation, dass er so reagieren könnte? Ist das Schicksal oder hat das auch was mit Genen, mit Veranlagung zu tun?
Also das hat wahrscheinlich wie fast alle Erkrankungen mit einer genetischen Risikokonstellation zu tun. Wir wissen heute, dass wir sehr unterschiedlich sind, gerade was das Immunsystem angeht, aber auch was das Nervensystem angeht, was die Steuerung wichtiger Funktionen angeht. Und dass das Ganze genetisch mit verursacht wird, sehen wir auch daran, dass es überwiegend Frauen sind, die betroffen sind. Und es gibt uns auch gleichzeitig schon einen Hinweis, dass das Immunsystem eine Rolle spielt, weil Frauen haben ein aktiveres Immunsystem. Viele Immunsystemgene sind ja auf dem X-Chromosom, davon haben Frauen 2. Ja, und was passiert dann? Man geht inzwischen davon aus, dass das Virus selbst nicht das Hauptproblem ist. Es sind ja oftmals auch Virusinfektionen, die wir gut und relativ schnell wieder loswerden. Dazu zählt auch SARS-CoV-2, also auch die meisten von uns können das SARS-CoV-2-Virus relativ schnell wieder eliminieren. Und wir gehen davon aus, dass es also die Immunreaktion auf das Virus selbst ist, was dann zu diesen Folgeschäden führt.
Und demnach könnten auch Impfungen eine Rolle spielen, weil da auch immunologische Partikel dem Immunsystem präsentiert werden. Das ist ja immer die Diskussion auch in der Öffentlichkeit und auch der Streit. Ist ja, also, da eine Mischform? So haben Menschen erst ein Virus und dann eine Impfung gehabt oder umgekehrt? Oder kann eine Impfung das isoliert auslösen? Und wenn ja, warum?
Also das verstehen wir noch schlechter. Was wir sicher wissen, ist, dass es nicht die Impfung bedarf, damit diese Erkrankungen auftreten. Es gibt ja da so Verschwörungstheorien, dass alles Impffolge ist. Das kann nicht sein, weil wir hatten Long-Covid ja auch schon 2020, da gab es noch keine Impfung. Dass aber eine Impfung letztendlich auch eine Immunreaktion gegen das Spike-Protein, mit dem geimpft wird, hervorruft, das ist klar. Und es gibt es ja auch von anderen Impfungen, dass manche Menschen auch nach einer Impfung Symptome entwickeln, die wir eben auch nach den Infektionen kennen. Also dass Long-Covid-ähnliche Symptome durchaus auch nach Impfung auftreten können. Was ganz wichtig ist, man muss das richtig einordnen. Das tritt nach Impfung sehr, sehr selten auf. Wir haben keine genauen Zahlen, aber es ist sicher weniger als ein Promille von dem Risiko, dass wir haben, Long-Covid zu entwickeln. Und auf der anderen Seite wissen wir aber, dass die Impfung vor Long-Covid schützt. Auch nicht 100%, wie wir gehofft hatten, aber das Risiko wird um etwa 50% reduziert. Das heißt, wenn man das Risiko einer Impfung gegen das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, vergleicht, dann ist es so, dass die Impfung eindeutig, sagen wir mal, die höhere Chance hat, gesunder durchzukommen.
Und bei Epstein-Barr-Virus, da gibt es ja keine Impfung, aber bei Influenza, das haben Sie vorhin auch erwähnt, wäre dann auch die Influenza-Impfung zu einem ganz geringen Prozentsatz möglicherweise ein Auslöser? Patienten fragen das oft. Ich bin ja selber auch beratend als Ärztin tätig.
Da gibt es sogar eine Studie hilfreich zu, die das untersucht hat, eine norwegische Studie. Und die haben gesagt, nein, also Influenza-Impfung löst kein ME/CFS aus, während die Influenza selbst es auch mal auslösen kann, aber deutlich seltener als Covid.
Ist Long-Covid denn dasselbe wie ME/CFS?
Ja, das ist eine wichtige Frage und die Antwort ist nein. Long-Covid ist ein Spektrum von letztendlich ganz vielen unterschiedlichen Symptomen, die im Anschluss nach Covid bestehen bleiben können. Und ME/CFS ist ein Teil dieses Spektrums. Das heißt, ME/CFS ist ein Zusammentreffen verschiedenster Symptome, die dann die Diagnosekriterien von ME/CFS erfüllen. Also bei ME/CFS hat man genau wie bei Long-Covid häufig Fatigue und Belastungsintoleranz. Aber bei ME/CFS ist eben immer auch diese schwere postexertionelle Malaise dabei und sind immer auch zum Beispiel Schlafstörungen dabei, diese neurokognitiven Störungen. Und wir haben viele Patienten mit Long-Covid, die die ME/CFS-Kriterien nicht erfüllen.
Wofür steht ME/CFS?
Ja, gute Frage. Das ist ein sperriger Begriff. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis und CFS steht für das chronische Fatigue-Syndrom. Das sind beides letztendlich historische Bezeichnungen der Erkrankung, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch. Und dieser Begriff ME, der hat sich geprägt nach einer Epidemie, da war wahrscheinlich Polio, Poliomyelitis der Auslöser damals. Und da hat man in der Anfangsphase der Erkrankung auch deutliche Entzündungszeichen gesehen im Liquor. Daher kommt der Name. Zwischendurch hat man gesagt, das passt ja überhaupt nicht, man findet keine Enzephalomyelitis. Inzwischen muss man das wieder ein bisschen revidieren, denn wenn man genauer schaut, also mit diesen modernen Omics-Techniken, dann findet man eben doch Entzündungsfaktoren im Liquor und mit ganz modernen bildgebenden Verfahren, dem MRT, kann man auch Veränderungen im Gehirn sehen, die auch zu einer Entzündung passen. Und der Begriff chronisches Fatigue-Syndrom, der ist unglücklich, weil der wird im Deutschen auch oft übersetzt als chronisches Müdigkeitssyndrom oder chronisches Erschöpfungssyndrom und das bagatellisiert die Erkrankung.
Und Liquor ist die Gehirnflüssigkeit.
Genau, ja, danke.
Sie haben gesagt, es gibt jetzt doch klare Diagnosekriterien, die man online einsehen kann und trotzdem wird die Erkrankung oft spät oder vielleicht sogar gar nicht diagnostiziert. Woran liegt das? Sie haben gesagt, wir haben es auch in unserem Studium nicht gelernt. Das stimmt, das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe es nur von meinen Patienten und von Ihnen gelernt.
Genau, also das ist, sagen wir mal, sicher eine der Erkrankungen, die so ein bisschen herausfordernder sind, sie zu diagnostizieren. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man diese Erkrankung auch gut kennt. Also wir können die Erkrankung relativ sicher diagnostizieren, aber ich habe wahrscheinlich auch viele tausend Patienten gesehen in den letzten 20 Jahren. Aber ich verstehe auch, dass jemand, der die Erkrankung nicht kennt, sich damit schwer tut. Und deswegen gibt es auch diese Diagnosekriterien, dass man also überprüfen kann, ob die einzelnen Symptome passen. Und es gibt auch viele Fortbildungen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir inzwischen in der Breite Ärzte haben, die die Erkrankung auch kennen und richtig einordnen können. Es ist ja auch schlimm, wenn man schwer krank ist und man kriegt erstmal keine Diagnose. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man diese postexertionelle Malaise hat, dass man auch die richtigen Empfehlungen bekommt. Was also nicht richtig ist, ist, dass man hört, man soll sich mal zusammenreißen oder man soll einfach mal ein bisschen wieder Sport machen und dann wird es besser. Das ist eine Empfehlung, die geht oft nach hinten los, weil es dann schlechter und schlechter werden kann. Und wenn man aber jetzt die Erkrankung nicht kennt, dann verstehe ich auch, dass man dazu neigt, solche Empfehlungen zu geben, weil das Symptom Fatigue oder Erschöpfung, das tritt ja auch bei vielen anderen Erkrankungen auf. Und es gibt viele Konstellationen, wo dann auch Sport hilfreich sein kann.
Sie haben schon gesagt, es gibt keine so richtigen Therapien im Moment, aber Sie behandeln ja doch. Und was kann man denn tun?
Ja, also momentan ist die Behandlung an den Symptomen ausgerichtet. Und da kann man natürlich einiges tun, denn ich sagte ja schon, die Erkrankung geht mit einer schweren Krankheitslast einher. Also viele Patienten leiden stark zum Beispiel an Schlafstörungen, an Schmerzen, an Kreislaufproblemen. Das kann man alles behandeln, auch mit Medikamenten, die zugelassen sind. Und da gibt es auch verschiedene Leitfäden. Es gibt einen Praxisleitfaden der Deutschen Gesellschaft für ME-CFS, der im Detail diese Medikamente aufführt. Oder es gibt den Therapiekompass des BMG, der so interaktiv ist, wo man also auch auf das Symptom klickt und dann hat man alle Informationen, die man braucht, auch zur Dosierung und möglichen Nebenwirkungen. Und der gemeinsame Bundesausschuss hat entschieden, dass 4 weitere Medikamente, die bislang nicht zugelassen sind, aber doch verschrieben werden können in der sogenannten Off-Label-Anwendung, weil es zumindest Daten aus einer kontrollierten Studie gibt, die für eine Wirksamkeit bei ME-CFS oder Long-Covid sprechen.
Können Sie mal so ein Beispiel Patienten vielleicht berichten? Was kann man da so erstmal standardmäßig gegen die Symptome geben? Was gibt es da für Medikamente oder Supplements, die so immer passen oder oft passen? Und vielleicht dann auch nochmal erzählen, was diese 4 neuen Medikamente sind.
Wir fragen unsere Patienten oft so, was sind die Hauptsymptome und womit soll man anfangen? Man kann ja auch nicht alles gleichzeitig behandeln. Da sind es oft die Schlafstörungen, die sehr belasten, also dass man oftmals abends nicht einschlafen kann, nachts ständig wach wird, in den Tag hinein schläft. Wir empfehlen immer mit Melatonin anzufangen, das kann man auch frei kaufen und das reicht aber meistens nicht. Und dann gibt es ganz niedrig dosiert verschiedene Antidepressiva, die auch einen guten schlaffördernden Effekt haben und die sehr nebenwirkungsarm sind. Und dann gibt es auch eine wirksame Behandlung, wenn man Kreislaufprobleme hat, wenn also der Puls viel zu schnell ist oder der Blutdruck im Stehen abfällt. Dann gibt es auch nicht medikamentöse Maßnahmen, dass man dann einfach auch mehr trinkt, bei niedrigem Blutdruck auch schaut, dass man etwas mehr Salz bekommt. Stützstrumpfhosen können extrem hilfreich sein, wenn man nicht stehen kann, weil einfach das Blut eben nicht richtig aus den Beinen in den Kopf gepumpt wird. Und dann hat man verschiedene Medikamente, um sagen wir, auch diesen zu schnellen Puls zu bremsen. Und da kommen wir zu einem der Medikamente, die jetzt auch in der Off-Label-Anwendung möglich sind. Das ist das Ivabradin.
Das ist ein Beta-Blocker? Also ein
nee, das ist eben kein Beta-Blocker. Das ist ein Medikament, was direkt am Herzen den Herzschlag bremst. Und die Beta-Blocker haben den Nachteil, dass sie oft die Durchblutungsstörung noch verschlimmern. Und deswegen vertragen die viele Patienten auch nicht. Und wenn die dann nicht vertragen, dann kann man also das Ivabradin jetzt auf Rezept bekommen, wenn man nach Long-Covid an POTS erkrankt ist.
Sehr spannend. Dann gibt es ja noch weitere Verfahren, die diskutiert werden, wie zum Beispiel die Immunapherese, also diese Blutwäsche, wo man Antikörper aus dem Blut fängt, die da nicht hingehören. Wie sehen Sie das?
Also jetzt kommen wir zu der großen Gruppe der Medikamente, die quasi an den Krankheitsursachen ansetzt. Disease-Modifying Therapies, wie so das Schlagwort heißt. Und da gibt es bislang keine zugelassene Behandlung, aber da wird momentan einiges in klinischen Studien geprüft. Die Immunadsorption, das ist ein Verfahren, mit dem kann man Autoantikörper entfernen. Mhm. Und das war quasi so der erste Proof of Concept, also der Ansatz, um zu zeigen, dass Antikörper eine Rolle spielen. Man wäscht da einmal alle Antikörper raus. Und wenn es den Behandelten dann besser geht, dann ist das ein Hinweis dafür, dass sogenannte Autoantikörper die Krankheit verursachen oder mitverursachen. Und da haben wir mehrere Studien jetzt gemacht in Deutschland, die ersten an der Charité, auch schon vor der Pandemie. Und wir haben gesehen, dass es also bei einem Teil der Behandelten danach schnell zu einer Besserung kommt. Das ist kein heilendes Verfahren, weil die Antikörper produzierenden Zellen bleiben ja im Körper. Aber es war quasi etwas, was man sehr schnell umsetzen konnte und was auch sehr wichtig war, um überhaupt erstmal zu verstehen, ob Antikörper eine Rolle spielen. Und wir haben sehr viele Untersuchungen auch gemacht, Biomarkeranalysen. Wir haben also dadurch auch gelernt, dass es bestimmte Muster im Blut gibt, die uns auch zeigen können, wer hat also so eine autoantikörpervermittelte Erkrankung und wem hilft die Immunadsorption. Und im nächsten Schritt bereiten wir jetzt Studien vor mit Medikamenten, die die autoantikörper produzierenden Zellen entfernen. Das sind Medikamente, die haben wir auch schon lange in der Verwendung, sind also zugelassen für die Behandlung von verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Bei ME/CFS, bei Long-Covid können wir sie bislang nicht einsetzen. Da brauchen wir erstmal diese Studien jetzt, die zeigen, dass sie wirksam sind. Und das sind also sogenannte placebo-kontrollierte Studien, die wir jetzt durchführen werden. Da haben wir auch eine Förderung jetzt bekommen vom BMFTR. Und wenn wir also zeigen können, dass die wirksam sind, dann würden wir das auch wieder dem GBA vorlegen, in der Hoffnung, dass man vielleicht über diesen Weg auch schon relativ schnell auch solche Medikamente dann in die Anwendung bringen kann.
Und sprechen Sie von Medikamenten, die man kennt wie immunsupprimierende Medikamente, wie Cortison und andere immunsystemunterdrückende Medikamente, oder sprechen Sie von den sogenannten modernen Biologicals, die Anteile des Immunsystems modulieren, oder von beidem?
Ja, also erstmal habe ich jetzt von Biologicals gesprochen. Biologicals, weil es sind monoklonale Antikörper, also Werkzeuge des Immunsystems selbst, die wir aber hier nutzen, um das Immunsystem quasi zu steuern. Und das sind zugelassene Medikamente, die also antikörperproduzierende B-Zellen oder Plasmazellen entfernen. Das bekannteste ist Rituximab, das, was man am längsten kennt. Aber wir benutzen die modernen, die sehr viel wirksamer sind. Also Uplizna zum Beispiel ist eins dieser Medikamente, das wir jetzt prüfen werden. Und zu der Frage nach dem Cortison, die ist auch berechtigt. Ich sagte ja, wir sehen Entzündung. Wir haben dazu auch eine Studie gemacht an der Charité. Also das sind Patienten gewesen, die Long-Covid hatten, die auch deutliche Konzentrationsstörung hat. Die wurden behandelt mit einer mittelhohen Dosis. Die Studie hat meine Kollegin in der Neurologie gemacht. Und die Ergebnisse werden nächste Woche auch auf der ME/CFS-Konferenz vorgestellt. Wir haben also einmal im Jahr in Berlin die internationale ME/CFS-Konferenz. Und dieses Jahr ist das sehr spannend, weil also viele Therapiestudien dort auch erstmals vorgestellt werden.
Wie sieht's aus mit Nahrungsergänzungsmitteln? Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3, Magnesium, Coenzym Q10, was ja auch für die Zellfabriken gerne gegeben wird. Hat das überhaupt eine Wirksamkeit? Gucken Sie da im Blut nach oder ob man B-Vitaminmängel hat?
Also genau, also wenn man einen Mangel hat, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, das zu ersetzen. Vitamin D-Mangel haben viele, einfach oft, weil sie auch nicht mal rausgehen können. Und das ist ein Hormon, das macht man selbst nur, wenn man Sonne auf die Haut bekommt. Und Vitamin D ist auch wichtig fürs Immunsystem, also das ist sicher sinnvoll, das zu ersetzen. B-Vitamine, da gibt es auch Studien, dass manchmal das eine oder andere fehlt. Die messen wir schon nicht, weil das ist relativ aufwendig und auch ungenau. Da gibt es die ganz pragmatische Empfehlung, dass man einmal hochdosiert B-Vitamine ersetzen kann für 4 Wochen. Und weitere Dinge, die oft fehlen, sind Eisen oder Folsäure. Auch das sollte man ersetzen. Und dann hört schon fast auf mit, sagen wir mal, allgemeinen Empfehlungen. Also zu Coenzym Q10, das hat eine Funktion in den Mitochondrien. Aber es gab jetzt auch eine Studie, die nicht gezeigt hat, dass es wirksam ist. Es gab auch für Vitamin B3 eine Studie, die keinen Effekt gezeigt hat.
Und Omega-3, das ja so als antientzündlich auch gilt.
Da gibt es eine alte Studie, dass hochdosiert Omega-3 eine gewisse Wirkung haben kann. Aber wir haben manchmal Patienten, die nehmen 10, 15 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Und da muss man auch wirklich ganz ehrlich sagen, die meisten helfen wenig bis gar nicht, kosten viel Geld. Und da kann man auch wirklich ganz pragmatisch sagen, wenn man etwas 4 Wochen nimmt und es hilft nicht, dann sollte man es auch mal wieder weglassen. Mhm. Manchmal sieht man dann beim Weglassen, dass es vielleicht doch einen Effekt hatte. Aber jetzt unkritisch das alles über Monate und Jahre zu schlucken. Das kostet ja auch viel Geld und kann auch den Magen belasten.
Weil bei Omega-3 braucht ja eigentlich 3 Monate, bis es richtig eingebaut ist in die Zellen. Also vielleicht kann man auch seinen Patienten, also ich denke immer so ein bisschen meine Sprechstunde mit den Patienten sagen, probieren Sie es 3 Monate.
Ja, genau. Also das muss man natürlich, muss man natürlich jetzt auch anpassen. Das gilt natürlich nicht für alle. Vielleicht zu Magnesium auch noch ein Wort. Auch da gibt es eine alte Studie, dass es wirksam sein kann. Magnesium kann auch beim Schlafen helfen und das kann auch die Gefäßfunktion verbessern. Also auch das ist wahrscheinlich eine sinnvolle Ergänzung.
Wie sieht's aus mit dem Thema Darmflora, Mikrobiom, Ballaststoffe? Gibt's da Erfahrungen?
Na, das Mikrobiom spielt ja auch bei allem inzwischen mit, wie wir wissen. Und es gab in der Tat eine Studie aus China, die gezeigt hat, dass so eine Kombination aus einem Sym- und Probiotikum war, das glaube ich auch die Fatigue verbessern konnte, wenn man das 6 Monate gegeben hat. Jetzt ist es so, dieses Präparat ist in Deutschland gar nicht verfügbar. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansätze und deswegen kann man keine gute Empfehlung geben. Also was man weiß von anderen Studien, zum Beispiel was Infektionsanfälligkeit angeht, dass insbesondere Lactobacillen und Bifidobakterien auch, sag mal, gut sind für unser Immunsystem, das Immunsystem bremsen. Und die kann man aber zum Beispiel auch schon zuführen, indem man unbehandelte Joghurts isst, wo also sogenannte probiotische Bakterien noch drin sind. Da gibt es auch Daten, dass das genauso wirksam ist, wie wenn man so Probiotika schluckt. Also das ist vielleicht eine pragmatische Empfehlung.
Sie haben über das weibliche Immunsystem gesprochen, das ein bisschen anders funktioniert als das männliche. Also Frauen neigen eher zu Autoimmunerkrankungen. Wir wissen aber auch, dass ja Frauen ab der Menopause zu wenig oder kein Östrogen mehr haben oder kaum mehr. Und Progesteron fehlt auch. Und dass ja manche Autoimmunerkrankungen dann erst losgehen. Andererseits wird es auch wieder etwas geben, was durch Hormone getriggert ist. Gibt es Erfahrungen bei Frauen in der Postmenopause, ob Hormone eher günstig oder eher kontraproduktiv sind?
Also man kann es vielleicht von der klinischen Seite her aufziehen und da sieht man, dass wenn wir uns jetzt Long-Covid-ME-CFS anschauen, dass das eine Erkrankung ist, die überwiegend Frauen im mittleren Lebensalter betrifft und weniger Frauen über 50 betrifft, wenn also die Hormone abfallen. Aber auch das ist ein bisschen komplexer. Man hat gesehen, dass auch das Testosteron eine gewisse Rolle zu spielen scheint. Und was, sagen wir mal, die Behandlungsaspekte angeht, dann ist es so, dass manche Frauen auch zum Beginn der Menstruation mehr Beschwerden haben. Und dann kann man vielleicht mal versuchen, ob man auch durch ein Hormonpräparat, zum Beispiel ein progesteronhaltiges Präparat, was man dann auch mal kontinuierlich nehmen kann, auch eine gewisse Symptombesserung erzielen kann.
Und können Betroffene noch etwas tun, um ihre Symptome zu lindern? Da gibt es so einen Begriff, der heißt Pacing. Vielleicht können Sie das erklären und ob das überhaupt nutzt.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also Pacing ist letztendlich keine Therapie, aber es ist ein Management der Erkrankung, um nämlich zu verhindern, dass man immer wieder solche Crash bekommt. Und das ist deswegen so schwierig zu steuern, weil man das ja während der Belastung auch nicht merkt. Ich nehme wieder das Beispiel Muskelkater. Also den merkt man eigentlich auch erst, wenn man schon zu viel gemacht hat. Und genauso muss man lernen, wie viel möglich ist. Und das lernt man oft durch Versuch und Irrtum, wie man es leider oftmals erstmal angehen muss. Und wir empfehlen dann den Patienten, das ist eine Art Tagebuch mal führen, um zu schauen, welche Tage waren gut und welche Tage waren schlecht und was hat man da gemacht. Es gibt auch Empfehlungen, dass man das über eine Pulsuhr steuern kann. Man findet auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für ME-CFS auch Videos dazu, die beschreiben, was ist Pacing, wie setzt man es am besten um.
Also ein bisschen Biofeedback auch.
Ja, also man könnte das als Biofeedback bezeichnen, wenn man das über den Puls steuert. Man könnte es auch als Biofeedback bezeichnen, wenn man zum Beispiel einen zu schnellen Puls hat und dann auch selbst den Puls runterfährt, indem man sich entspannt. Zum Beispiel durch bestimmte Atemtechniken kann man das.
Jetzt kommt der TK-Mythencheck. Das sind kurz formulierte Mythen mit einer relativ kurzen Antwort. Mythos Nummer 1. Mit genug Ruhe und der richtigen Ernährung geht ME-CFS von alleine wieder weg.
Ja, das ist leider nicht so. Und das kommt, glaube ich, aus dem alten Konzept, dass es eine Erkrankung ist, wo man einfach auch sich überlastet hat und dann Ruhe braucht.
Mythos Nummer 2. ME-CFS betrifft nur ältere Menschen.
Ja, auch das ist falsch, denn es betrifft jüngere und mittelalte Menschen.
Mythos Nummer 3. Wer noch arbeiten oder feiern kann, der hat sicher kein richtiges ME-CFS.
Na, sagen wir mal so, also feiern können unsere Patienten wirklich nicht mehr. Und arbeiten, das ist oftmals so, dass man ja auch nicht die Wahl hat. Und manche sich mit letzter Kraft durchs Arbeitsleben schleppen. Und wenn man nicht so krank ist, dann kann man oft zumindest noch Teilzeit arbeiten oder flexibel arbeiten, so im Homeoffice. Also das geht für einige noch gerade.
Wir kommen jetzt zum letzten Teil. Da geht es noch so ein bisschen um das Leben mit ME/CFS. Wie unterscheiden sich denn diese Schwere gerade im Alltag? Wir haben schon erfahren, es gibt Menschen, die irgendwie noch durch den Tag kommen und andere liegen nur noch im Bett. Was ist da los? Warum sind die einen so schwer krank und die anderen irgendwie noch einigermaßen gesellschaftsfähig?
Das weiß man ehrlich gesagt nicht so genau, aber das ist bei den allermeisten Erkrankungen ja so, dass es da dieses Spektrum von leicht bis schwer betroffen gibt. Und am Ende hat das wahrscheinlich auch etwas mit der genetischen Ausrüstung zu tun.
Können Betroffene überhaupt noch Ausbildung weitermachen, einen Beruf ausüben, mit der Familie, mit Freunden unterwegs sein?
Ja, also wenn man schwerer betroffen ist, ist es leider meistens nicht mehr möglich. Für die, die nicht so schwer krank sind, braucht man in der Regel auch geschützte Bedingungen, sagen wir mal. Also beispielsweise in der Schule ist es so, dass Kinder teilweise noch in der Lage sind, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Da gibt es auch diese Avatare, das sind also kleine Computer, die quasi stellvertretend dann in der Schule sitzen und über die das Kind am Unterricht teilnehmen kann.
Boah, das hört sich wirklich sehr belastend an. Wie ist es denn für die Familien, die mit einem erkrankten Menschen zusammenleben? Was können die tun? Wie geht's denen?
Ja, ich glaube, das muss schlimm sein, gerade wenn man ein krankes Kind hat. Oder das ist schlimm, wenn man ein krankes Kind hat. Und es gibt Patienten, die sind so krank, dass sie auch darauf angewiesen sind, dass ihre Familienangehörigen sie pflegen. Also das ist besonders schlimm, bis hin zu den Schwerstbetroffenen. Das ist kaum auszuhalten. Wenn Menschen nicht so schwer betroffen sind, dann ist es enorm wichtig, dass die Familie unterstützt und Verständnis hat für die Erkrankung und es auch wirklich ernst nimmt, dass jemand sich nicht so belasten kann und eben dem Erkrankten dann auch möglichst viele Dinge abnimmt, die er oder sie nicht selber machen muss.
Und dann gibt es gut gemeinte Ratschläge und Tipps. Wir haben schon gehört, mach doch mal ein bisschen Sport, die genau kontraproduktiv sind, auch verletzend sind. Also was sollte man lieber lassen, auch wenn es lieb gemeint gewesen wäre?
Ja, also dieses mach doch mal ein bisschen mehr, ich glaube, das ist völlig unnötig, weil das sind ja überwiegend junge Menschen und die würden nichts lieber tun, als sich mehr bewegen. Meistens muss man sie eher bremsen. Und dann ist es so, dass nicht nur zu viel körperliche Aktivität, sondern auch Stress, auch emotionaler Stress, auch vielleicht eine schlechte Nachricht oder so, kann das Krankheitsbild auch triggern. Und deswegen sollte man das auch vermeiden oder auch zu viel Lärm, laute Gespräche.
Was kann Hoffnung machen?
Naja, es gibt sehr viel Aufklärung in den letzten Jahren, also durch das BMG zum Beispiel angestoßen. Und ich sehe das auch, vor der Pandemie kannten viele das Krankheitsbild gar nicht. Inzwischen gab es auch in der Presse sehr viel Informationen darüber. Und deswegen denke ich, ist das irgendwo überall inzwischen auch mal angekommen. Und das hilft sicher auch den Betroffenen, wobei man auch ganz ehrlich sein muss, die meisten Betroffenen sagen, die Versorgungslage ist nach wie vor schlecht. Nach wie vor haben viele Ärzte, die sich nicht wohlfühlen mit der Erkrankung, die nicht wissen, wie man behandeln kann. Und immer noch haben viele Betroffene auch mit Unwissen zu kämpfen, auch wenn sie eben Dinge beantragen wie einen Pflegegrad oder eine Rente.
Stigmatisierung auch sicherlich, dass man nicht ernst genommen wird.
Ja, also das ist das, was viele Patienten auch berichten. Es gab gerade eine Studie der Universität Leipzig der Psychiatrie und da haben 80% der Befragten berichtet, dass sie Psychologisierung erleben bei Ärzten und dass sie das auch als stigmatisierend empfinden.
Gibt es zunehmend Patientenfälle oder ist man einfach jetzt besser im Diagnostizieren? Oder haben Sie das Gefühl, jetzt wahrscheinlich seit Covid gibt es mehr Betroffene?
Ja, seit Covid haben die Zahlen auch an ME/CFS deutlich zugenommen, weil ja SARS-CoV-2 auch ME/CFS triggern kann. Wie hoch die Zahlen genau sind, kann man für Deutschland nur schätzen. Also es gibt zur Schätzung irgendwo zwischen 400 und 600 bis 700.000 Erkrankte.
Für Sie als Ärztin auch nicht leicht, ne, mit einer Erkrankung zu tun zu haben, wo man so schwer helfen kann.
Das ist richtig. Ich würde mir wünschen, wir hätten gute Versorgungsstrukturen und so bekommen wir auch viele Anfragen von Betroffenen, wo man natürlich auch aus der Ferne nicht gut helfen kann. Wir können nur indirekt helfen. Wir bieten Informationen an, auch für Patienten und wir bieten natürlich Fortbildung an für Ärzte. Wir haben verschiedene Dinge geschrieben. Den Praxisleitfaden, den man auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS findet. Und für Berlin bauen wir jetzt auch gerade ein Versorgungsnetzwerk auf, das Praxen einbezieht, Hausarztpraxen. Wir arbeiten inzwischen mit 60 Hausarztpraxen zusammen, die also die Patienten hoffentlich sehr früh schon sehen und früh diagnostizieren. Und wenn die dann schwerer erkrankt sind, können sie auch relativ schnell zu uns schicken an die Charité. Da haben wir verschiedene Spezialambulanzen und dann kümmern wir uns gemeinsam um die Patienten. Wir haben verschiedene Zusatzangebote und an der Charité machen wir natürlich auch Medikamentenstudien, Therapiestudien und versuchen auch, wenn es geht, die Patienten in solchen Studien zu behandeln.
Und Sie empfangen auch Patienten als Liegendtransport?
Naja, also mal so, wir haben diese Schwerstkranken, auch das ist mitgedacht in diesem PICE-Care-Projekt. Und da haben wir zunächst Fallkonferenzen mit dem Hausarzt, dass wir uns gemeinsam anschauen, was ist da los. Und dann auch überlegen, ist zum Beispiel die Diagnostik überhaupt vernünftig gemacht worden? Da gibt es dann die Möglichkeit, dass auch ein Team von der Charité quasi für die Diagnostik nach Hause geht. Oder dass man die Betroffenen auch an die Charité holt. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil die kann man ja nicht auf einer normalen Station aufnehmen. Das ist alles viel zu laut und zu hektisch.
Und zu hell auch, ne?
Oder ja, da gibt es ein Einzelzimmer unter geschützten Bedingungen. Das ist enormer Aufwand, auch für die Ärzte, die das umsetzen und das Pflegepersonal. Und dann versucht man gemeinsam mit den Hausärzten diese Patienten dann auch zu behandeln, aber auch da, das funktioniert, sagen wir mal, nur mit Einschränkungen. Man bräuchte da wirklich eine viel intensivere Betreuung. Die SAPV ist ja auch im Gespräch, die ambulante Palliativversorgung, aber auch da, sagen wir mal, ist bislang die Bereitschaft eher verhalten, sich um diese Patienten mitzukümmern. Also da ist noch einiges im Argen.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, an die Patienten, die Betroffenen, einfach noch ein paar Worte zu richten, was Sie ihnen gerne noch sagen wollen würden, was wir jetzt vielleicht in dem sehr dichten Interview noch nicht berücksichtigt haben oder was Ihnen nochmal auf dem Herzen liegt, was Sie nochmal loswerden wollen.
Ja, also vielleicht nochmal zwei Dinge. Also Long-Covid hat ja ganz unterschiedliche Verläufe und wir wissen bei Long-Covid, bei vielen heilt das in den ersten 6 Monaten schon aus und es hat auch bei vielen dann eine Besserung über die nächsten 1-2 Jahre. ME-CFS, hatte ich ja anfangs gesagt, hat leider eine schlechtere Prognose, ist im Stand heute bei vielen zu erwarten, dass es erstmal bleibt. Aber auch da besteht eine ganz andere Situation als noch vor 10 Jahren, weil inzwischen gibt es wirklich weltweit Medikamentenstudien und Forschung, die wirklich in der Tiefe auch jetzt in der Lage ist, diese Krankheitsmechanismen zu verstehen. Und wir sind dabei, auch bessere Diagnosemarker zu entwickeln. Und da besteht also die berechtigte Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren die Erkrankung auch besser behandeln können.
Also durchhalten.
Durchhalten, ja, die Hoffnung nicht verlieren.
Mhm. Ja, Frau Professor Scheibenbogen, vielen Dank. Sie haben eine ganz tolle, klare Sprache, so komplizierte Sachen so gut rübergebracht. Wirklich Respekt und vielen Dank dafür.
Ja, danke.
Und auch danke für Ihr fachliches und menschliches Engagement seit so vielen Jahren und auch Ihre Öffentlichkeitsarbeit. Das ist wirklich sehr wertgeschätzt, auch in der Kollegenschaft und natürlich bei den Betroffenen. Also super. Danke, dass ich mit Ihnen reden durfte.
Danke für Ihr Interesse.
Für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, man kann auf der Seite der MECFS Research Foundation die Vorträge der Konferenz vom 7. und 8. Mai 2026 nachhören. Und da wird man noch viel mehr lernen, als wir jetzt in dieser kurzen Zeit schaffen konnten, obwohl ich fand, dass wir sehr viel schon angesprochen haben. Das war's dann auch schon für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse uns sehr gerne eine nette Bewertung. Und bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen kannst du uns erreichen unter podcast@tk.de oder besuche uns auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.